Bevor ich verschwand, wie die Sogkraft der Gerätschaft fand, bevor ich verstummte, saß ich abseits, fern im Gedränge, im Teppichflor, die Gesänge des Malderohr auf meinem Nacken, wie auf einem Misthaufen, ein gewaltiger Pilz, und stänge auf einem unförmigen Glied und habe meine Glieder seit vier Jahrhunderten nicht mehr bewegt. Die Zeilen noch lesend, halb dösend, schon träumte. bevor ich verstummte und kein Wort mehr, keine gereimte Silbe über die Belange der Milbe verlor, saß ich abseits der Menge, fern dem Gedränge, im Teppichflor. und las die Gesänge des Maldoror. Auf meinem Nacken wächst wie auf einem Misthaufen ein gewaltiger Pilz mit doldentragenden Stängeln. Ich sitze auf einem unförmigen Möbel und habe meine Glieder seit 4 Jahrhunderten nicht mehr bewegt. Die Zeilen noch lesend, halb dösend, schon träumte, ich würde schlafen, als beim Versuch, mir ins Bein zu kneifen, mein Arm erlahmte, das Blut aus den müden Fingern wich, welche milchig weiß, gleich Fliegenmaden an den schlingernden Wirren Fäden zogen, den Saugdingern, Schlieren und Schlaufen, der Fanghüfen zupften, Sporenschwaden emporstiegen, winzige Springschwänze aus dem Fadendickicht mir in Scharen gelenkig entgegenhüpften, auf der Flucht verräuberischen Karnivoren, Nacht für Nacht mit ihren zweizinkigen Sprunggabeln Sporenträger köpften, Pseudoskorpione auf Psozidenfang, und deren Jäger, die Stinkwanzen, verfolgt von pelzigen Arachniden, dem Pilzgeflecht entschlüpften, das schlingpflanzenartig die selbstklebenden Spinnweben durchtrank, mit Resten von Lebendfutter zu Amöbid wabernden pelzigen Schlieren verschmolz, mein Handgelenk eng und schlank, Wundrieb, schlimmer wie ein Rankenfüßer, daraus Nahrung sog und Wurzeln trieb, die Schlinge immer enger zog, bis die Finger taub und ich nun weder die Glieder zu strecken, um die Spinnweben von den Buchstaben abzustreifen, noch zu greifen und die Dichte der invasiven Hyphen zu verringern vermochte, die zwischen welken Fingern wie Serifen aus den Balken der Lettern sprießend seit Jahrhunderten am Umblättern der Seite mich hinderten. Seit Jahrhunderten am Umblättern der Seite hinderten.
Phylogenetische Analysen zur Klärung der evolutionären Verwandtschaftsverhältnisse von frei lebenden Hausstaubmilben ergaben, dass deren unmittelbare Vorfahren, bevor sie ihre Wirtshabitate gegen Matratzenteppiche und Kissen eintauschten, hochspezialisierte Parasiten waren, die sich ihrerseits vor Millionen von Jahren aus frei lebenden der saprobiontischen Lebensweise angepassten Organismen entwickelten, um schließlich das dauerhafte Parasitentum zugunsten der Lebensweise ihrer frei lebenden Vorfahren wieder aufzugeben, womit die Dollosche Regel von der Unumkehrbarkeit komplexer evolutionärer Verhältnisse widerlegt scheint.
Ich bin ein Raubvogel auf der Suche nach Beute, liegen die Eulenaugen an der Unterseite der Flügel beidseits des Metathorax, wo die Schallorgane der Noctoiden sitzen, prall gefüllt mit Eiern schmarotzender Milben, die stets nur eines der beiden Ohren zur Eiablage nutzen, als wisse das Weibchen der Myrmonissus fehle nur Dektes, das einen der halben Hörkraft beraubte, den Milben doppelt so viel Schutz gewährt, wie ein vollständiger Taubte, der die Peilrufe der Fledermaus nicht hört. Feindliche Frequenzen empfangen sie mit ihren ultraschallempfindlichen winzigen Tympanalorganen, die am Thorax der Falter lateral der Brust der nachtaktiven Spinner oder versteckt in den verdickten Spitzen der Labialpalpen im Mund der Schwärmer sitzen und die Spezies vor der Meute fliegende Insektivoren schützen, die zum Aufspüren ihrer Beute das arteigene Echolot nutzen. Pfeiftöne und Schnalzlaute, metallische Klickgeräusche, das Schwirren und Schnarren flatternder Flügel im Wind, ein jähes Trommelfeuer knatternder Flughäute mit enormer, den Mond verdunkelnder Spannweite erfüllenden Himmel. Auf die Ortungslaute der nächtlichen Lärmer reagieren die Flechtenbären und Hummelschwärmer mit geschickten Störmanövern, indem sie die Rufe der Stummeltaumen, Lanzennasen und Trichterohren perfekt imitieren. Hochfrequente, die Peilrufe der Fledermäuse überlappende Signale aussenden. Ihre Verfolger mit klicklauten akustischen Attrappen in die Irre führen. Der Trick, mit den Schuppen der Genitalkappen gegen die Abdomen scheuern, sprich durch Reiben der Genitalien den Feind verwehren.
Beim Stridulieren streicht die Schrillleiste mit den Schrillzähnen über die Schrillkante, wobei der Spiegel im Flügel der Schrecke in Schwingung versetzt und eine Schalldruckwelle erzeugt wird. Der erfolgreiche Endoparasit trägt Tarnkleidung aus wirtseigenem Gewebe.
Der erfolgreiche Endoparasit trägt Tarnkleidung aus wirteigenem Gewebe. Die Larve des Fächerflügliers Schichotrema dalatorianum dringt in den Körper der Lauerheuschrecke Segesidia novaeguinae, indem sie fortgesetzt mit dem Kopf gegen die Außenhülle ihres Ohres schlägt. Die Cuticula durchstoßend trägt sich der Parasit in die darunterliegende Epidermis, wo er im Verlauf der Wundheilung von Hautschichten überwachsen, infolge vermehrter Proliferation, durch Ausschüttung spezieller, die Zellteilung stimulierender Häutungshormone allmählich von einer sackartigen Hauttasche umschlossen wird, von der wirteigenen Epidermis umhüllt, in der Tasche versteht, die Körpersäfte seines Opfers über dessen Haut resorbierend. Dringt der Parasit vom Immunsystem seines Wirts nicht als Eindringling erkannt, immer tiefer ins Innere der lauen Heuschrecke vor.
Zur vorgerückten Stunde. Zur vorgerückten Stunde, die letzte Runde, wird der sogenannte Gast von diffusen Ängsten erfasst. Klino, Chrono und Xerophobien. Letzte Runde, Dystopien. Beim Schließen der Blende erscheint ein Stern. Im Mandelkern unter der Hirnrinde knallen die Korken. Indessen bewirken die ersten Proteste verdurstender Gäste noch keine Wende. Alles hat ein Ende, nur der Durst hat keins. Die Männer des Gesangvereins der Evidenz des Augenscheins ihr Liedgut entgegensetzen. Sie krölen und ziehen Fratzen. Auf der Gegenseite fällt ein Tor. Die Angst der Wirtsleute vor dem letzten Gast. Noch mehr Unbehagen vermag nur er, der Wurzelschlag des Sackkrebs zu erzeugen. Ohne Zwischenstopps in anderen Wirtstieren und Vektoren bahnt sich die Larve des Rankenfüßers durch das Gelenk des Allesfressers, der bei Ebbe wasserwärts wandernden Krabbe ihren Weg in das Wirtsinnere. Wie der Parasit aus einem Häufchen, dem Wirtstier initiierter Zellen reifend, sein Unwesen, sprich Wurzeln treibt, sich neu erschaffend einschreibt, in den Wirtsleib erregt Bewunderung, in die sich Abscheu mischt. Nichts verstört mehr als ein Tier, das sich verzweigt wie eine Pflanze.
Das Mädchen der Tutor exigiert durch die Kiemenspalten in die Mundhöhle des Wirtsfisches. Als freischwimmende Larve gelangt das Männchen der Zymotor Exigor durch die Kiemenspalten in die Mundhöhle des Wirtsfisches. Dort hakt sich die junge Assel mit ihren Klauen am Zungengrund fest, zapft die Arterie an und saugt alles Blut aus der Zunge, bis diese abstirbt. Indessen gedeiht der Parasit, erreicht eine Länge von 3 cm und mutiert zum Weibchen, das die Funktion der Zunge übernimmt. Die falsche Zunge erkennt der Laie am Augenpaar, das aus dem Fischmaul späht. Thank you.
taxonomische Tabellen mit durch Wassertropfen vergrößerten Leerstellen, urzeitliche Vögel beim Rupfen des Gefieders, der Boden von Rissen und Rillen durchzogen, den Schleifspuren tonnenschwerer Tetrapoden, die Vögel mit Krallen an den Flügelschwingen, scharf wie Säbelklingen, Reptilienzähnen in den Schnäbeln und langen Schwänzen mit beweglichen Wirbeln. Blaugrün wie die Zedernadeln glänzen die Federn unter den Wedeln der von Strudeln und Turbulenzen jagenden Raptorenrudeln und tiefliegenden Riesenlibellen zerzausten Wurmfarnpflanzen. Wie durch Anaglyphenbrillen sieht man sie hervorschnellen unter den verlausten Blättern der Natternzungengewächsen, die jungen Echsen mit ihren gezackten Rücken, kleinen Drachen gleichend, Urahnen der Varanen, die aus dem Nichts auftauchend mit ihren Schwänzen die kugelrunden Zapfen der Sumpfzypressen lässig ins Astloch schlänzen, bevor sie den Blicken der Vögel entschlüpfen und die spitzen Zacken hinter dem Termitenhügel im Gestrüpp verschwinden, unter dem Bärlapp und schwarzwarzigen Gehölz. Igeln mit Schnäbeln statt Schnauzen kreuzen ihre Wege, zu fußballgroßen Kugeln zusammengerollt. Amphibische Mutationen, krallenbewehrte Zombiefische von pelzigen Parasiten befallen, bewohnen die Sumpfregionen. Sumpffarnrhizome durchdringen die verschlungenen Tunnelsysteme eozänischer Maulwurfgrillen. Springen gehört zu den Dingen, welche die Kolembolen mit ihren abdominalen Anhängen verrichten. Die fossilen Torfschichten perforierend flüchten die gelenkigen Sackkiefler mit den zwei zinkigen Sprunggabeln ins mesozoische Dickicht der Farnbüsche. In der Mundtasche des Springschwanzes versteckt, das Werkzeug, womit das Urinsekt das Ding als Ganzes zu vernichten bezweckt. Aus dem Auge eines Raptorschädels kriecht eine Riesenraupe, erklimmt den Stängel eines Farnwedels, frisst sich in Zeitlupe durch den Blätterdschungel, bis das Gefiepe der Desmanen verstummt, der Urahnen der Maulwürfe. Vom Beutezug der gierigen Riesenlarve zeugen bis heute die einspurigen Schneisen durch das Dickicht gezogen, die vom Gewicht der fetten, mit Knochensplittern gespickten Schmetterlingslarve geknickten Schachtelhalme und zermalmten Urinsekten, dorsoventral abgeflacht, das Subareal im Pilzgeflecht bewohnende Schaben, Silberfische, Springschwänze, carbonische Schnabelkerfen zur Gänze im Bernstein begraben, mit Spinnenbeinen, Insektenlarven und Sprunggabeln als Grabbeigaben. Über den Kobeln der Säbelzahnhörnchen blinken die Sternchen in der wabernden Lufthülle. Spezielle Optiken sorgen für flimmerfreie Sternbilder. Den Blicken verborgen im Boden der Farnwälder leben Würmer, Maden und Mikroben. Myriaden von wirbellosen Wesen wuchern in den Löchern und Spalten, den Gebeinen und Schädeln der Ahnen. Ahnen. Zeller besiedeln die Zwischenwelten der wechselfeuchten Flechten, Bryophyten und Bromelien, alienartige Achtbeiner. Die Gebärtierchen. Sie überleben im Vakuum, bei Frost und Dürre, in vereisten arktischen Tümpeln, im heißen Wüstensand, wo sie zu Tönnchen verschrumpeln und in Trockenstarre verharren. Würde man nach Jahren die Tiere mit Wasser benetzen, ploppten die Stummelbeinchen mit den Bärentatzen nacheinander aus den Tönnchen und sie tapsten einfach weiter, Millimeter für Millimeter, als wäre nichts gewesen. Auferstehungsrose teilen sie die Fähigkeit zur Kryptobiose. Wäre der Trick beliebig oft anwendbar, lebten sie ewig. Hier herrscht Uneinigkeit unter der strichlistenführenden Spezies. Winzige, wanzenartige Wesen wuseln zwischen den Milzfahnen und Pilzhüfen. Warnlaute, ein Zischen gefolgt von Grunzgeräuschen, vermutlich Balzrufen, Vorstufen eines Gesangs, entschlüpfen den Stimmköpfen der taubengroßen Missinglings zwischen Sauriern und Vögeln. Wie bei den Gesängen des Sperlings, das Ergebnis ionenlangen Trainings der Syrinx, lautet die Regel, der Lauteste siegt. Steigt der Pegel, verwischen die Grenzen zwischen Grunzen und Zischen, den Lock- und Warnrufen der Urvögel. Thank you. Die helikale Anordnung der Schuppen verweist auf einen Fichtenzapfen, Picea abies. Die triviale Anordnung der Noppen verweist auf einen schlichten Schlapfen, Flipflop. Gleichgründe verweisen auf Tiefgang. Das Ende verweist auf den Anfang. Ich folgte der Schlammspur, die den Flur entlang durch eine Tür, die aus den Angeln hing, in ein Zimmer führte, aus dem das züngelnde Zischen einer Gerte drang, als das giftdornbewehrte Ding die Decke streifend, pfeifend die Luft durchschnitt und der Gestank der Triffid mir entgegenschlug. Schlacke drauf vom zottigen Wurzelhaar, schwärzlich spross es untenrum aus dem nackten, an der Basis zwiebelig verdickten, plumpen Stamm. Schlammklumpen klebten an der dreigabelig verzweigten, in steifen Stumpen auslaufenden Wurzel des verholzten Strunks. Die Triffid schien des gestelzten Gangs wegen, wie auf Krücken ruckartig sich fortzubewegen. Dem Strunk entwuchs, bedrohlich schwankend, 6 Fuß hoch, maximal biegsam wie ein Gummischlauch, der fleischige Schaft der Triffid. Springschwänze wirbelten hoch, als das Ding aus dem Schlund der Pflanze schoss. Eine Stinkwanze saß zappelnd am klebrigen Grund zwischen Mücken und Fliegen. Die übrigen lagen am Rücken, als der Kolben, ein Kolibri-Schwärmer mahnend, sich saugrüsselartig entrollte, die lange Spadix wie die Schleuderzunge einer Schuppenechse schnalzend hervorschnellte und die Giftstacheln des Appendix in der Luft strauchelndes Getier, die knirschenden Exoskelette der Hexaboden durchbohrten. Phantokilos Rogersi streckt ein Beinpaar in die Luft, wie die Ameise ihre Antennen. Sie läuft im Zickzack auf 6 Spinnenbeinen, äfft Gang und Habitus der geduckten Beute nach, imitiert die Silhouette der Cephalotes Pusillus nahezu perfekt. Der perfekten Kopie gingen Original und Kopie auf den Leim. Der Schleimpilz Physerum Polycephalum imitiert das Bahnnetz von Tokio. Taktile Täuschung betreiben Pilzparasiten der Gattung Fibula rizoctonia als Termiteneier imitierende Untermieter. Wenn er nicht hüpft, schlüpft der Zipfelfrosch in die Rolle eines Welkenplatz. Der unbeschuppte Schleimfisch entpuppt sich als falscher Putzer. Die Zunge des roten Schnappers als Fischschmarotzer, wobei die grässliche ein wohliges Gruseln erzeugenden Bilder von aus Fischmäulern ragenden Riesenasseln an Szenen aus Shivers mahnen. Bei Kronenberg kriechen die Parasiten Wolken aus den Mündern wandern beim Küssen von einem zum anderen. Flundern entpuppen sich als Kraken, giftige Raupen als geschlüpfte Küken, grauer Tropfenflügel Tyrannen, Spinnen der Gattung Kyklosa, tricksen mit weißen Klecksen, Vogelkotmimese oder die Maskerade der echsenartigen Zikade Fulgora Laternaria, ein kräftiger Kiefer mit Zähnen ohne Ende, deren Anblick die Säfte in den Venen schockgefrieren lässt, die Leuchtzikade im Profil, gleichsinnig dem Krokodil, dessen Maul wie wohlgeschlossen ein extensives Gebiss entblößt.
Während ein Hyperparasitoid wie die gemeine Rosenerzwespe oft mehrere Wirte befällt, parasitiert die gezeichnete Rosenerzwespe jeweils nur einen Wirt, die gemeine Rosengallwespe oder die räuberische Rosenerzwespe, deren Larven sich als Prädatoren mit ihren zweizahnigen Mundwerkzeugen durch die Brutkammern der schwarzen Rosengallwespe fressen, die ihrerseits als Inquilin ihre Eier in die sich entwickelnde zottige Rosengalle ablegt. In der Folge verändernd auf deren Wachstum wirkt, und den Tod vieler in den Kammern überwinternder Larven der gallerzeugenden gemeinen Rosengallwespe verursacht, indes die noch lebende Brut von den stark behaarten Larven der langstacheligen Rosenerzwespe befallen oder durch Endoparasitoiden, wie die gelbe Rosenschlupfwespe, welche wiederum der langstacheligen Rosenerzwespe als Wirtskörper dient, langsam von innen verzerrt zu werden droht.
Reich an Formen der Mimikrie und Camouflage sind die Marinenfaunen, vom im Schwarm schwimmenden Wimpelfisch als einer unter vielen Fahnen- und Streifenträgern bis zu den Jägern, von Mischformen wie den juvenilen braunen Bäumchenfisch Tarnung durch Nachahmung des driftenden Tanks bis zum längs gestreiften Grundbarsch, der im Ganzen verschwindend auf sandigem Grund im Schattenwurf der Wellen unsichtbar für das Auge bleibt, bevor er pass pro toto vom Parasiten befallen träge nach oben treibt, während der Schaukelfisch, ein großmäuliger Lauerjäger, seitlich abgeflacht in den Wellen schaukelnd, welk und ausgefranst am Blatt vorgaukelnd, derweil die Lage beäugt, das Maul aufreißt und in Reichweite schwimmende Beute einsaugt. Das Spektrum mariner Verwandlungskunst erstreckt sich vom simplen Wimpelfisch bis zum Brothaus der Mimikrie, Taumoktopus Mimicus, der gern als Schlangenstern oder schleimige Meeresschnecke, mal als Riesenkrake, reziproke Mimikrie, mal als Pfaubut auftritt, in Gestalt einer Qualle potenzielle Fressfeinde verwirrt, als elegante Seezunge verblüfft, den giftigen Feuerfisch nachäfft, als Natternblattschwanz getarnt, Angriffe räuberischer Riffbarsche verhindert, bei Gefahr in Sekundenschnelle zum stachelbewehrten Rochen mutiert, Farbe, Form, Textur verändert, in die Rolle der superflachen Flunder, gebänderten Seeschlange oder hirnlosen Qualle schlüpft. Perfekt getarnt, ein Bild als Riesenkrake. Perfekt getarnt, im Bild als Riesenkrake, hinter der polymorphen Maske versteckt, wurde die Molluske erst 1998 vor der Küste von Sulawesi in einer Flussmündung entdeckt.
Im Jahr 1833, rund ein Jahrzehnt bevor Japetus Dinstrups Schrift über den Generationswechsel bei parasitischen Würmern erschien, schrieb Carl Gustav Carus, noch unter dem Einfluss der damals herrschenden Urzeugungstheorie, dass der merkwürdige schön gefärbte Eingeweidewurm in den geschwollenen Fühlhörnern der Bernsteinschnecke durch parasitische Selbsterzeugung entstanden sei. Dessen Entwicklung sei eine Folge übermäßig bildender Tätigkeit im Schneckenkörper. Carus, welcher überzeugt war, den Repräsentanten einer eigenen Gattung vor sich zu haben, gab dem pulsierenden Sporozystenschlauch den Namen Leucochloridium paradoxum. Tatsächlich vollzieht der parasitische Saugwurm in seiner Entwicklung einen Wirtswechsel, während eine geschlechtlich sich vermehrende auf eine ungeschlechtlich sich vermehrende Generation folgt. Die geschlechtsreifen Stadien der Trematoden vermehren sich in der Kloake kleiner Singvögel. Über deren Kot gelangen die Eier ins Freie, auf Schilfstauden und Gräser. Die Blätter und Halme werden von den Raspelzungen gefräßiger Bernsteinschnecken abgeweidet und zusammen mit den hartschaligen Wurmeiern ins Innere der als Zwischenwirt fungierenden Succinea putris befördert. Im Darmsaft lösen sich die Schalen auf. Bewimperte Miraceidien schlüpfen aus den Eiern, bohren sich durch die Darmwand und wandern in die Mitteldarmdrüse, wo sie mycelartig sich verzweigende Sporozystenschläuche bilden. Bei Tageslicht schieben sich, in peristaltischen Wellen, wurmförmige mit enzystierten Zerzarien gefüllte Brutsäcke in die Augenstiele der Schnecke. Die infizierte Succinea, sonst dämmerungs- und feuchtigkeitsliebend, verlässt ihr Versteck und kriecht in der prallen Mittagssonne die Stängel hoch, wobei die farbig geringelten Schläuche unter der dünnen zum Platzen gespannten Fühlerhaut heftig pulsieren. Die raupenähnlichen Schneckenfühler locken potenzielle Entwirte an. Tagaktive Vögel, die keine Schnecken jedoch Insekten und deren Larven fressen, picken die Fühler ab, verschlucken sie mit den Brutsäcken oder verfüttern sie an ihre Jungen. Im Darm der warmblütigen Entwirte entwickeln sich die Zerzarien zu adulten Parasiten, besiedeln die Kloake und vermehren sich. Die Wurmeier werden mit dem Vogelkot ausgeschieden, gelangen in die Vegetation und über Nahrungsaufnahme in den Darm einer Succinea.
Thank you. Yeah.